Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Zukunft macht Schule, der Bildungspodcast für alle, denen Schule am Herzen liegt. Mein Name ist Katharina Scala und ich will dich mit diesem Podcast ermutigen und unterstützen, für deine Vision von Schule loszugehen und deine persönliche Weiterentwicklung als Lernbegleiterin, Entwicklungsbegleiterin beherzt und mit Leichtigkeit in die Hand zu nehmen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute kommen wir zu einer für mich ganz besonderen Folge. Und zwar wird es heute das erste Interview in diesem Podcast geben. Es war technisch eine kleine Herausforderung, aber ich freue mich, dass ich euch das Interview nun heute endlich zur Verfügung stellen kann. Und ich glaube, dass es auch einen wunderbaren Auftakt bildet zu dem Hackathon Wir für Schule, der in diesen Tagen startet. Und dass es nochmal ein ganz schöner Hintergrund ist, sich das anzuhören, was Elisabeth Hanke zu Schule als sicherem Ort und als Ort der Potenzialentfaltung zu sagen hat und das im Hinterkopf zu haben, wenn wir uns in dieser Woche daran machen, die Schule der Zukunft und das kommende Hybrid-Schuljahr zu planen in verschiedenen Arbeitsgruppen während des Hackathons. Aber auch für alle anderen hoffe ich, dass ihr ganz viel mitnehmen könnt. Elisabeth hat mit dem Aufbau, der Gründung und dem Aufbau von Rock Your Life, dem Mentoring-Programm, ein wahnsinnig großes und wichtiges Zeichen gesetzt für das, was ihr in der Begleitung von jugendlichen Menschen und jungen Erwachsenen wichtig ist, und hat davon zu erzählen und hat von dem zu erzählen, was sie für Schule wichtig findet und welche Vision sie von Schule hat. Herzlich willkommen, Elisabeth, und jetzt geht es los mit dem Interview.
Hallo liebe Elisabeth, ich freue mich riesig, dass du heute in meinem Podcast bist, als erste Gästin, die ich interviewen darf.
Hallo.
Hallo. Ich habe ja letzte Woche im Podcast eine kleine Visionssuche angeleitet und es passt jetzt total schön, weil ich dich mit dem Begriff Vision einfach in Verbindung bringe, weil ich letztes Jahr einen Visionskurs bei dir gemacht habe in einer ganz schönen kleinen Gruppe und da auch so meine Ausrichtung für die Schule und meinen Weg nochmal sortieren konnte. Und deshalb ist es mir eine ganz große Ehre, dass du heute da bist.
Danke dir. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich in deinem Podcast sein darf. Und ich finde es so schön, was du machst. Und bin einfach super inspiriert von dir und deiner Arbeit, deiner Vision, deinem Sein. Also vielen Dank.
Ja, schön, dass du da bist. Als erstes wollte ich dich bitten, dass du dich einmal vorstellst, dass die Hörer wissen, was du machst und wer du bist.
Okay, also ich bin Elisabeth, ich bin Mama von zwei Töchtern. Ich wohne in Österreich, in der Nähe von Wien, in Eisenstadt im Burgenland. Und ich bin eine der Gründerinnen und Geschäftsführer von Rock Your Life. Rock Your Life ist ein Unternehmen, das sich dafür einsetzt, dass jeder Mensch sein einzigartiges Potenzial entfalten kann. Sei es in der Schule, sei es in Unternehmen, sei es einfach so wir in unserem Alltag. Und wir haben ein großes Mentoring-Programm gegründet, das größte deutschlandweit, das es mittlerweile auch in anderen Ländern gibt, wo wir Studierende als Mentoren und Mentorinnen ausbilden, die dann mit Jugendlichen, die an herausfordernde Schulen gehen, gemeinsam 1 bis 2 Jahre arbeiten. Und es geht in dieser Arbeit darum, die Jugendlichen zu begleiten und ja, einen Resonanzkörper aufzubauen für ihre Talente und ihre Wünsche und das, was sie in ihrem Leben gestalten wollen und sie darin zu unterstützen, den Übergang von der Schule in die Ausbildung oder in die weiterführende Schule genau so zu schaffen, wie sie es möchten. Und parallel dazu bieten wir auch Unternehmensprogramme an für Organisationen, für Unternehmen. Wir unterstützen Unternehmen darin, mit ihren Auszubildenden zu arbeiten, sie zu binden, sie einzuführen in diese Unternehmenswelt. Wir arbeiten mit Führungskräften zusammen. Also ganz divers, geht immer um das Thema Potenzialentfaltung. Und ja, ansonsten bin ich Coach und ich bin Trainerin und Ausbilderin vor, glaube ich, 7 Jahren oder so. Mittlerweile habe ich meine Coaching-Ausbildung gemacht. Und das ist vielleicht so ein bisschen was zu mir.
Vielen Dank. Erzähl mal du dieses Rock Your Life Programm, was ja solche Patenschaften, also in diesem Zweig Schule und Jugendliche, bildet ihr diese Patenschaften zwischen Studierenden und einem Jugendlichen aus einer vielleicht Brennpunktschule oder einfach die jetzt von zu Hause nicht die Unterstützung haben wie andere, um diesen Übergang in die Ausbildung zu unterstützen und zu unterstützen, an das zu glauben, was man selber kann und seinen Weg zu gehen. Wie kamst du dazu auf diese Idee? Oder anders gefragt, welche Erfahrungen mit Schule hattest du, dass du diese Gründungsidee hattest?
Da gibt es unterschiedliche Handlungsstränge in meiner Geschichte und alle haben sagen dahin geführt, dass diese Vision entstanden ist und auch dieses Programm. Und meine Mitgründer und Mitgründerin hatten auch ihre eigenen Geschichten, die dazu geführt haben, dass sie diese Idee hatten und diese Vision. Aber bei mir war das einmal die Auseinandersetzung im Studium, wirklich akademisch mit der Frage, wie sich eigentlich Perspektiven vererben oder auch sagen Möglichkeiten durch unsere Herkunft aufmachen oder eben nicht aufmachen. Also welchen Einfluss hat Bildung, hat Herkunft auf unsere Karriere, unsere Biografie, die Zugänge, die wir in einer Gesellschaft haben. Und ich habe mich in der Zeit ganz viel damit beschäftigt, wirklich wissenschaftlich einfach, wie sagen der Ort und die Gedankenwelt, aus der wir kommen, welchen Einfluss das einfach hat auf unseren ganz individuellen Weg und auch, wie man sich davon befreien kann. Das war für mich ein großes Anliegen und auch mit Anfang 20 eine große Erkenntnis, dass die Dinge nicht so sind und sein müssen, wie wir sie wahrnehmen, sondern dass wir einen Handlungsspielraum haben und dass wir uns auch befreien können von bestimmten Ausgangsvoraussetzungen. Damals habe ich die PISA-Studie gelesen, die OECD-Studien, und das war einfach erschreckend, weil jeder zweite Jugendliche, der damals die Hauptschule besucht hat, nach der Hauptschule nicht in die Ausbildung gegangen ist, nicht in die weiterführende Schule, sondern ins sogenannte Übergangssystem, wo die Jugendlichen sozusagen bereit gemacht werden für den nächsten Schritt. Und das ist für Jugendliche natürlich, ja, das ist eine Message, wenn du die Schule fertig hast und dann quasi auf die Wartebank gesetzt wirst. Und das ist für das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeit einfach überhaupt nicht gut. Und ich habe mich einfach damit beschäftigt und ich habe extrem viel Impulse in mir gespürt und einfach auch eine Wut darüber, dass es immer noch so ist. Und erst viel später ist mir aufgefallen, wie dieses Thema, wie Herkunft Zukunft bestimmt, wie das auch mit meiner persönlichen Geschichte oder der Geschichte meiner Familie zusammenhängt. Also einmal bin ich aufgewachsen in Berlin-Hellersdorf. Das ist so ein Plattenbaugebiet in Berlin, relativ am Rand. Und am Anfang, als ich Kind war, war das sozusagen der kinderreichste Bezirk in Berlin. Es war super lebendig, es gab viel Einzelhandel, es gab jede Woche einen Markt, es gab unfassbar viele Spielplätze. Es war richtig reich und Fülle und einfach so viele Kinder, viele Menschen. Es war wunderschön. Und mit der Zeit sind die Familien weggezogen und dieser Bezirk ist so richtig runtergekommen. Der Einzelhandel musste schließen. Wir hatten unglaublich viele leere Läden. Der Markt kam nicht mehr. Es gab plötzlich extrem viel Arbeitslosigkeit. Und ja, diese ganze Atmosphäre von diesem Plattenbau hat sich einfach so verändert und wahrzunehmen einfach, was das mit den Menschen macht, wenn sie keine Arbeit haben. Oder musst du dir vorstellen, wenn du irgendwie eine Einzelhandelsstraße entlang spazierst und jeder zweite Laden ist zu, die Spielplätze fangen an zu verkommen, keiner kümmert sich mehr drum, überall Graffiti, das Holz verfault. Also es war so wirklich unglaublich, wie sich alles so verändert hat in wenigen Jahren. Und einfach, ja, diese Wahrnehmung zu haben, einfach von Jugendlichen, von Kindern, die aufwachsen in dieser Stimmung auch von Perspektivlosigkeit, das habe ich beobachtet und das habe ich gesehen. Und ich habe gleichzeitig gesehen, wie es mir nichts macht, weil meine Eltern so präsent waren und so bedingungslos einfach für uns da waren die ganze Zeit. Also auch wahrzunehmen, wie sagen, das Außen, das sich so stark verändert, auf mich überhaupt keinen Einfluss hat, weil ich so viel Sicherheit hatte in meiner Familie. Und der andere Strang, der dazu geführt hat, das habe ich echt wirklich viel später realisiert, als ich reflektiert habe, warum mache ich das eigentlich, was brennt da so in mir, ist die Geschichte meiner Mama, die aus einem sehr schwierigen Elternhaus stammt und die aufgrund von Menschen, die ihr immer wieder an entscheidenden Wegkreuzungen die Hand gereicht haben und gesagt haben, hey, pass auf, hier geht eine Tür für dich auf, hier unterstütze ich dich, komm. Ich sehe so viel in dir und ich sehe so viele Möglichkeiten für dich. Das ist etwas, was mich wahnsinnig geprägt hat und auch mich bei meiner Mama unglaublich beeindruckt hat, weil sie es geschafft hat, ihre Herkunft wirklich komplett zu transformieren. Und ein wichtiger Teil, dass sie das machen konnte, war eben, dass Mentoren, und damals hat man es nicht so genannt, das waren sozusagen informelle Mentoren und Mentorinnen, ihr die Hand gereicht haben und gesagt haben, ich sehe mehr in dir und für dich ist ein anderes Leben möglich und lass uns schauen, wie wir einfach losgehen können und wie du da rauskommst aus dieser Familie. Und das hat mich einfach total geprägt. Also auch zu wissen, dass der Wandel, den meine Mama gemacht hat, mir ermöglicht hat, eine wirklich unglaublich schöne Kindheit zu erleben, jetzt meinen Töchtern ermöglicht, eine schöne Kindheit zu erleben. Also einfach so zu sehen, wie in so einer Generationenabfolge es oft reicht, wenn einer aussteigt und einer sagt, diesen Zyklus von, was weiß ich, ja, in ihrem Fall Gewalt, in anderen Fällen Armut, in anderen Fällen Depression, Perspektivlosigkeit, aus dem Zyklus steige ich aus und die ganzen nachkommenden Generationen fangen auf einer anderen Ebene an. Und es macht mich wahnsinnig demütig und hat mir einfach auch gezeigt, wie wirklich ein Mensch so viel verändern kann und so viel Einfluss hat auf alles andere. Also das ist so, sind so die Geschichten und grundsätzlich habe ich etwas in mir, das ich wirklich so tief im Herzen trage. Ich weiß einfach, dass jeder Mensch so ein wunderschönes, einzigartiges Potenzial hat und dass es Räume dafür braucht, in denen dieses Potenzial wachsen kann. Das ist genauso wie mit Pflanzen, wenn wir sie irgendwo hinpflanzen und dann uns nicht mehr kümmern oder sie irgendwie einfach verkümmern lassen oder übergießen oder zu wenig oder was auch immer, dann funktioniert das nicht. Aber wenn Kinder und Jugendliche und überhaupt Menschen im Allgemeinen einen Resonanzraum bekommen, in dem sie sicher sind, in dem sie wissen, dass sie sich ausprobieren dürfen, Erfahrungen machen dürfen, herausfinden dürfen, wer sie sind, entsteht dieses innere Potenzial von ganz alleine. Es entfaltet sich von ganz alleine und es gibt so viele in unserem Außen, so viele Verhinderer von Potenzialentfaltung. Und es ist mir einfach so ein unglaubliches Anliegen, da wie ein Licht hinzugeben und zu zeigen, wie wir Räume schaffen können, in denen sich Menschen einfach, ja, in denen Menschen ihre Potenziale einfach entfalten können. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es so wichtig, weil die eigentlich so verbunden sind mit sich selbst und mit dem, was sie interessiert, was sie können, was sie lieben, wer sie sind. Und es geht darum, dass sie das erfahren und ausdrücken dürfen und damit spielen und herausfinden, wo es sie hinzieht und dass sie scheitern dürfen, wieder aufstehen und alles ist irgendwie Abenteuer und Spiel. Und wenn wir das schaffen, Kindern, Jugendlichen solche Räume aufzumachen, dann sind das einfach starke Erwachsene, die in sich ruhen und die verbunden sind mit sich selbst. Und wenn du verbunden mit dir selbst bist, kannst du verbunden mit allen anderen sein und deine Talente, das, was du mitgebracht hast, wirklich einsetzen für diese Welt. Also das ist all dieser ganze große Kosmos, der dazu geführt hat, irgendwie in die Richtung zu gehen.
Schön. Ja, das macht total Sinn. Und ich sehe jetzt direkt so viele Anknüpfungspunkte für mein Schulthema. Also du sagst es ja auch, wir brauchen Räume für Potenzialentfaltung. Und ich frage mich, was du dazu sagst. Du hast gesagt, Herkunft bestimmt Zukunft. Oder du hast dieses Szenario in Berlin beschrieben, wo alles leer steht und wo so eine Perspektivlosigkeit ist. Von deiner Mama erzählt, die Menschen getroffen hat, die ihr Türen geöffnet haben und die sie ermutigt haben. Und jetzt eben von den Kindern, die eigentlich ja an sich selbst glauben und selber neugierig sind und darin eigentlich nur bestärkt werden müssen und darin nicht gestört werden dürfen sozusagen. Wie können wir, oder glaubst du, wir können als Schule überhaupt so einen Raum bieten? Oder glaubst du, dass es eigentlich das braucht das 1:1 im Elternhaus oder eben durch so externe Programme wie euer Rock Your Life? Oder würdest du mich bestärken in meiner Vision, dass auch Schule genau diese Räume schaffen sollte und dieser Ort sein könnte?
Ja, absolut, absolut, weil Herkunft muss nicht Zukunft bestimmen. In dem Moment, wo wir die Möglichkeit haben, in andere Räume zu gehen, andere Erfahrungen zu machen, andere Beziehungen zu erleben, löst sich das, was war, ganz schnell auf. Das heißt, Schule aus meiner Sicht, also meine Vision von Schule ist, dass Schule eigentlich ein absolut sicherer Ort ist. Ein Ort, wo du, egal wie es zu Hause läuft, wo du hingehen kannst und wo du weißt, hier darf ich sein, ich bin gesehen, ich kann die anderen sehen, ich bin sicher und ich darf einfach hier mit den anderen Kindern, mit den anderen Jugendlichen im Kontakt mit den Lehrern und Lehrerinnen mich ausprobieren und in Wissen eintauchen, in Praxis eintauchen, experimentieren, einfach erleben. Lernen erleben, mich erleben in dem, auch Konflikte erleben. Und ich weiß, dass dieser Ort einer ist, wo Konflikte einen Raum haben, in dem es sicher ist, auch wieder darüber zu sprechen und davon zu lernen, was nicht funktioniert, wo wir aneinander geraten, wo wir vielleicht auch scheitern an Lernstoff und wie wir damit umgehen. Also meine Vision von Schule ist, dass es wirklich ein Ort des lebendigen Lernens ist und lebendiges Lernen kann nur stattfinden, wenn wir sicher sind, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir wissen, sobald ich an meine Grenzen komme, ist es nicht, sozusagen wirft es nicht das Licht auf mich zurück, dass ich zu dumm bin oder dass ich störe oder dass ich nicht gewollt bin hier oder nicht gebraucht bin oder nicht mitziehe und nicht dazugehöre. Sondern es ist eine Möglichkeit, nochmal zu lernen über mich, wie ich mit solchen Situationen umgehe. Wie gehe ich damit um, wenn mir das nicht so leicht fällt, mich in Mathematik einzufuchsen? Wie gehe ich damit um, wenn ich unglaublich viel kreatives Potenzial habe in einem Bereich wie Geschichten schreiben und ich das eigentlich den ganzen Tag machen könnte? Wie kann ich mich in dieses Talent hineinbegeben? Da ist ja ganz viel Suche auch. Wie gehe ich mit all diesen Dingen um, die in mir sind? Und ich meine, ja, Schule, finde ich, sollte so ein Ort sein, wo die Kinder einfach, die Jugendlichen am Morgen sagen, hey, geil, ich geh in die Schule, es ist so cool. Ja. Und so sollte das sein und so kann es auch sein, bin ich mir sicher. Und gleichzeitig ist es ein unglaublich langer Weg, weil das Schulsystem so starr ist und so strukturiert und so eng und so fest. Und meine Erfahrung ist, dass selbst die mutigsten und inspirierendsten Lehrer und Lehrerinnen einfach irgendwann die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh, es ist so eng und ich habe keinen Platz, das zu verwirklichen, woran ich glaube und was ich auch erzeugen kann. Das heißt, was wir ja beobachten, ist, dass immer mehr auch Lehrer und Lehrerinnen dahin gehen, dass sie neue Schulen gründen und neue Schulformate, Schulexperimente neben unserem bestehenden System aufbauen. Einfach um zu zeigen, dass es anders geht. Und gleichzeitig denke ich, ist es so wichtig, dass wir in dem bestehenden System, wo nun mal einfach die Mehrzahl der Jugendlichen und der Kinder ist und wo wirklich viel ihres Lebens stattfindet, du musst dir ja mal vorstellen, 8 bis 13 Jahre, jeden Tag, am Anfang 4, 5 Stunden bis später zu 8, 9 Stunden verbringt man an diesem Ort. Das ist unglaublich prägend, gerade in dieser Zeit, in der Kindheit, in der Jugend. Und deswegen finde ich so wichtig, das, was du machst, nämlich in der Schule auch die Lehrer und Lehrerinnen zu stärken, sie zu unterstützen, dass sie ihre Vision von Schule dort reinbringen können, wo es im Moment einfach auch noch so eng ist.
Ja, an dem Punkt war ich ja so ein bisschen, als ich letztes Jahr zu dir in diesen Kurs kam, also dass ich wirklich gesagt habe, ich will da nicht zurück in diese Enge und ich merke aber immer noch, ich will das noch nicht aufgeben. Also klar, ich bin auch erst am Anfang, aber diese Vorstellung auch in der öffentlichen Schule, das ist unser gesellschaftlicher Melting Pot. Weißt du, da kommen alle Kinder hin und in den Privatschulen, es ist schon eine Aussortierung oft, da kommen die hin, wo die Eltern sich Gedanken machen, wo die Eltern vielleicht das Geld haben, wenn es teuer ist. Und die Vorstellung, in den öffentlichen Schulen die Chance zu nutzen, dass wir da alle Kinder und Jugendlichen erreichen und da diesen sicheren Ort zu schaffen. Ich glaube, das wäre einfach der krasse Schlüssel für viele Fragen, die wir zu lösen haben. Was würdest du jetzt sagen für eine wie mich oder vielleicht auch HörerInnen, die jetzt in diesem System sind und da ihr Bestes geben wollen? Was ist dein Tipp, was ist deine Erfahrung, was man machen kann, was man verändern kann, ohne zu verbrennen, wie du das vorhin beschrieben hast?
Ja, also zuerst mal möchte ich wie würdigen, was ihr da für einen Job macht. Also Lehrer, Lehrerin, das Schuldirektorin, das ist sozusagen mein Parallelberufstraum. aber ich habe mich ganz bewusst entschieden, außerhalb vom Schulsystem zu arbeiten, weil es eben ja einfach da mehr Freiheit gibt. Also zuallererst mal das, glaube ich, ganz doll zu würdigen, was diese Rolle des Lehrers, der Lehrerin, was das für ein wichtiger Auftrag ist und wie sich diese Rolle auch verändert hat über die letzten Jahrzehnte. Wenn du dir denkst, unsere Großeltern wurden in der Schule noch hierarchisch unterrichtet, da war es ganz klar, wenn man irgendwas gegen den Lehrer oder die Lehrerin sagt oder sich verhält, wie ein Kind sich nun mal verhält, dann gab es Strafe. Also Angst war sozusagen ein Steuerungselement in der Schule und noch in der Generation unserer Eltern und auch in unserer Generation ging es ganz viel um Anpassung, dass du nicht rausfällst aus der Norm und aus dem, wie Schule nun mal funktionieren soll. 30 Kinder in der Bank und vorne die Lehrerin und du hörst zu und wenn du was zu sagen hast, hebst du deine Hand. Und es wurde noch viel gearbeitet mit Manipulation. Wenn du dir überlegst, unsere ganzen Bienchenhefte, wo reingeschrieben wurde, ob wir uns gut verhalten oder nicht. Und was das mit mir gemacht hat, weiß ich noch ganz genau. Wenn ich irgendwie meine Lehrerin sozusagen enttäuscht habe, wie traurig ich darüber war, dass ich kein Bienchen bekommen habe oder kein lachendes Gesicht, sondern ein trauriges Gesicht. Was das mit mir gemacht hat, mit meiner Identität, einfach zu wirklich sagen, bis in die Zelle zu lernen, dass es wichtiger ist, sich anzupassen und nicht aufzufallen, dass man so besser durchs System kommt, als seiner Kreativität und auch seiner Impulsivität zu folgen. Und jetzt sind wir sozusagen noch weiter und jetzt hat sozusagen das Lehrpersonal auch diesen Zugriff ja nicht mehr und es waren ja keine schönen Steuerungselemente. Aber sie haben ja in gewisser Weise funktioniert, weil die Kinder mit funktioniert haben. So, und jetzt, worum geht es jetzt? Also in der Evolution von Schule geht es jetzt darum, dass die Lehrkraft es schafft, über Beziehungen zu führen, über Beziehungen zu lehren. Das heißt, wirklich in ihrer Klasse diese Sicherheit herzustellen, wo die Kinder, die Jugendlichen wissen, mit dieser Lehrerin, mit diesem Lehrer bin ich sicher. Hier darf ich sein und hier darf ich Fragen stellen. Hier verliere ich nicht mein Gesicht. Hier werde ich nicht beschämt oder angemotzt oder ignoriert oder in die letzte Reihe gesetzt. Und das ist ein enormer Auftrag, für den Lehrer und Lehrerinnen ja gar nicht ausgebildet sind. Weil, also du kennst es ja selber. Ich mache ja, ich habe die Erfahrung, Trainings mit Klassen zu machen. Ich habe auch mit 30 Jugendlichen gearbeitet über viele Tage, aber ich habe das nicht jeden Tag. Das ist für mich sozusagen, ich bin die Externe, die reinkommt und mit den Kids arbeitet und dann gehe ich wieder. Ja. Aber jeden Tag mit bis zu 30 individuellen Wesen zu arbeiten, die voller Kreativität und Potenzial und genauso auch voller Schmerz schon sind und voller Fragezeichen und diese Beziehungsangebote individuell zu gestalten und diesen krassen Stoff und Lehrplan durchzuziehen, das ist ja kaum möglich. Das ist ja einfach so krass und ich glaube, das ist so wichtig, einmal zu sehen und zu würdigen, dass die Lehrkraft eine ganz andere Aufgabe mittlerweile hat, nämlich die Kinder und Jugendlichen, denen nicht nur Wissen zu vermitteln, an die Tafel zu schreiben, es geht um die Sache und am Ende testen wir das ab. Das kann man ja irgendwie noch organisieren. Aber wenn die Kinder nicht mitmachen und du sie nicht erreichst, dann scheiterst du ja auch in der Sache, nämlich in der Vermittlung deines Lehrstoffs. Das heißt, du spürst und merkst, wie du einen Raum schaffen musst, in dem du die Kinder begeisterst und gleichzeitig weißt du, dass du eigentlich jeden individuell abholen musst, weil jeder individuell anders funktioniert. Ja. Und glaube, das ist einmal total wichtig zu wissen, dass sich diese Rolle so verändert hat. Und natürlich ist es wichtig, dass sie sich so verändert, weil nur so kann wirklich Lernen stattfinden. Im Coaching sagen wir immer Beziehung vor Inhalt. Wenn die Beziehung nicht stimmt, dann hörst du den Inhalt nicht. Das kommt einfach nicht an. Das kennen wir alle. Wir kennen das auch in unseren Freundschaften, in unseren Partnerschaften. Wenn die Beziehung nicht stimmt, dann hören wir nicht mehr, was der andere sagt. Wir missverstehen uns die ganze Zeit. Und so ist es natürlich mit Kindern auch. Mhm. Und ich glaube, das Wichtige ist eben einmal wirklich wahrzunehmen, dass das eine Mordsaufgabe ist, dass es eine unglaublich wichtige Aufgabe ist, weil es darum geht, die Kinder und Jugendlichen zu begleiten in ihrer individuellen Entwicklung. Und gleichzeitig auch sozusagen die Gefühle und das Miteinander und die Dynamiken in so einer Gruppe zu managen. Und ich glaube, was wahnsinnig wichtig ist für Lehrer und Lehrerinnen, ist einmal Ja zu sagen zu diesem Auftrag. Nicht das zu ignorieren und zu sagen, okay, es ist ja nur Wissensvermittlung, weil es ist es nicht. Wirklich einfach auch den Mut zu haben und zu sagen, ja, es ist auch mein Auftrag, diese Kids und diese Jugendlichen zu begleiten und mich auseinanderzusetzen mit ihren Entwicklungswegen und ihren Gefühlen und ihren Fragen und dem, wer sie sind. Und dann, wenn man dazu mal Ja gesagt hat, merkt man, wie groß die Aufgabe ist und dann sich wirklich zu unterstützen und Hilfe zu holen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass was du machst, dass gerade diese super engagierten Lehrer und Lehrerinnen, die einfach aus Berufung Lehrer und Lehrerinnen sind, die das lieben, die einfach, das ist ihr Auftrag, Menschen zu begleiten in ihrem, auf ihren Wegen, ja, dass die sich gegenseitig in Communities treffen und unterstützen und wissen, ich bin nicht allein. Weil auch die Erfahrung habe ich gemacht, dass manchmal in der Schule, dann gibt es so einen Kern an unglaublich motivierten, inspirierenden Lehrern und Lehrerinnen. Und es gibt aber auch welche, die mehr den Widerstand ausdrücken und sozusagen das Alte darstellen. Und dann gibt es Konflikte zwischen diesen Gruppen. Und ich glaube, es ist so wichtig zu wissen, ich bin nicht allein mit meiner Vision und meiner Idee von Schule. Ich bin nicht allein, da sind andere. Und wie machen die das? Und sich auszutauschen über so einen Podcast, wie du den machst, über Webinare, über Gruppen, sich zusammensetzen. Das ist, glaube ich, so, so wichtig. Voneinander lernen, sich bestärken, sich erinnern, dass das, was ihr als Lehrkräfte dort vorhabt und seht als Schulvision, dass da andere sind, die genauso denken, das, glaube ich, zentral. Und dann ist es, glaube ich, auch wirklich zentral, sich Raum zu geben und sich Wissen zu holen. Wie kann ich Beziehungen gestalten? Wie geht das? Also wie funktioniert das? Und wo fordert mich so eine Schulklasse auch heraus, an mir zu wachsen, an zu mir hinzuschauen? Wer ist für mich da? Wer hält mir den Raum? Da auch hinzugehen und zu gucken, wie kann ich mir Supervision holen oder Coaching holen oder Ausbildung holen in dem Bereich? Weil als Lehrperson, genauso wie als Coach, brauchen wir auch jemanden, der hinter uns steht und der uns auffängt, wenn wir nicht mehr können und sagen, was geht denn da, weißt du?
Ja.
Also ich glaube, auch das ist so wichtig. Für mich ist die Arbeit mit Menschen ein absoluter Auftrag für mich selbst zu wachsen und zu lernen. Also einfach, wenn ich mir überlegt habe am Anfang, wie ich mit den Jugendlichen gearbeitet habe und wie ich es persönlich genommen habe, wenn Jugendliche einfach die ganze Zeit geredet haben und, ja, und nicht präsent waren, weißt du, wie ich traurig war und enttäuscht und gedacht habe, was mache ich falsch? Und dann habe ich angefangen, so über zu performen und so Gas zu geben, um alle mitzunehmen. Und nach 6 Stunden war ich so müde. Ich bin ins Bett gefallen und habe 2 Stunden schlafen müssen, weil ich so überkompensiert habe, damit die mir zuhören. Und dann zu merken, warum nehme ich das persönlich? Dass die jetzt, die 3 Jungs einfach die ganze Zeit Quatsch machen und mir nicht zuhören. Und dann merke ich, ah, das ist eine Verletzung in mir. Ich fühle mich nicht gesehen. Ich fühle mich, als ob ich mich so bemühe und trotzdem reicht es nie. Ah, ich kenne das. Das kenne ich, das ist ein alter Schmerz. Und das ist meiner, das hat gar nichts mit den Jungs zu tun. Und dann mit mir zu arbeiten, mir den Raum zu geben, das aufzulösen, was es bei mir auslöst, das ist Beziehungsarbeit. Und dann zu den Jugendlichen hinzuschauen und sagen, wie sehe ich sie jetzt, wenn ich mein Thema geklärt habe? Und dann sehe ich plötzlich, ja, die brauchen was ganz anderes. Die haben so viel Körperenergie, die müssen sich bewegen. Vielleicht ist es ganz gut, wenn ich beim nächsten Training mal ein Angebot mache am Anfang, dass wir mal rausgehen und dass wir mal was anderes machen, als mit Arbeitsblättern zu arbeiten. Und dann kommen mir andere Ideen, dann merke ich, vielleicht wollen sie einfach auch extrem viel Aufmerksamkeit und haben keine andere Möglichkeit, mir das zu signalisieren. Die gehen ja nicht zu mir hin und sagen, liebe Frau Hanke, ich hätte gern mehr Aufmerksamkeit von Ihnen. Das machen die ja nicht. Und dann habe ich angefangen, mich einfach zu den Jungs zu setzen und einfach ihnen Fragen gestellt und ihnen zugehört und sie gefragt, hey, braucht ihr gerade was anderes? Sollen wir mal rausgehen? Sollen wir mal ums Haus rennen? Braucht ihr, ist das langweilig für euch? Oder einfach zu den Fragen, die wir gearbeitet haben, wenn wir Stärkenübungen gemacht haben, sie einfach zu ihnen gegangen und hingegangen und gefragt, hey, was sind eure Stärken? Erzählt mal was. Und dann habe ich gemerkt, wie das plötzlich, wie unsere beiden Bedürfnisse, gesehen zu werden und miteinander irgendwie da auch in Harmonie was Cooles an dem Tag zu schaffen, wie das plötzlich gematcht hat und zusammenging. Und sich da zu beobachten, weil das eine ist, wenn du sowas merkst, dass dich, weil das ist Beziehungsarbeit, dich triggert jemand. Und was du machst, ist entweder du überkompensierst oder du fängst an, genau diese Jugendlichen zu ignorieren oder du fängst an, sie zu strafen, dadurch, dass du mal eine unterschwellige Bemerkung machst oder dass du ihnen keinen Raum gibst und keine Aufmerksamkeit schenkst. Einfach auch zu beobachten, wie sind meine Mechanismen, wenn ich verletzt bin. Und sowas passiert halt mit Kindern und Jugendlichen die ganze Zeit. Das ist so eine Arbeit an sich selbst. Und ich glaube, dafür sind wir gar nicht drauf vorbereitet. Ne, da sind wir auch als Coach und Trainerin nicht vorbereitet, was es eigentlich bedeutet, diese Arbeit zu machen. Und gleichzeitig ist sie ein Katalysator für so viel eigenen Wandel. Und mit dem eigenen Wandel kommt dann auch der Wandel im Außen. Du merkst, wie du entspannter und eleganter diese verschiedenen Individuen begleiten kannst. Und das ist so einfach so ein großes, ja, einfach so ein großes Ding, was ich sehe.
Ja, diese Frage nach dem Rüstzeug, was brauchen wir eigentlich? Ne? Wenn es wird einfach so sein, dass wir dieses Monopol auf Kompetenzvermittlung verlieren. Und das ist eigentlich, für mich ist das eine total schöne Nachricht, weil das heißt, die Beziehungsarbeit wird wirklich unser Hauptjob. Und das ist sie eigentlich jetzt schon, aber mit zunehmend anderen Möglichkeiten, sich Wissen und Fähigkeiten zu erarbeiten, wird es immer mehr ins Zentrum rücken. Und ich gebe dir recht, wir sind zum Glück weg von Bestrafung, Beschämung, aber ich finde, wir sind noch lange nicht weg davon, mit Lob zu manipulieren. Wir sind noch lange nicht weg davon, eigentlich eine bestimmte Vorstellung für unsere Kinder und Jugendlichen zu haben, wohin wir sie erziehen wollen. Und ich glaube, da steckt einfach, das ist dann die Gretchenfrage, an die ich immer zum Schluss wieder komme. Und dahinter steckt dann auch die Frage nach Bewertung und Noten geben und so. Wollen wir die Kinder behauen, dass sie sich anpassen und dass sie nachher ein Leben führen, von dem wir eine Vorstellung haben, wie das idealerweise aussehen soll? Oder sind wir wirklich offen dafür, was da sich entfalten möchte und was vielleicht auch für uns jetzt gesehen überhaupt keinen Platz hat, wo wir sagen, ey, wie willst du jemals, wie soll dieses Kind jemals das und das schaffen oder sich einfügen oder was auch immer? Und da das Vertrauen zu haben. Und ich glaube, das ist quasi so der nächste Shift, den wir machen müssen, dass wir wirklich von Herzen und immer wieder dahin zurückkommen, da offen zu sein für das, was entstehen will. Und das ist dann quasi in dieser Evolution der nächste Schritt.
Ja, das sehe ich genauso. Das ist eine ganz wichtige Frage, die auch wieder zu uns selbst zurückführt. Weil es ist ja die Frage, kann ich es aushalten, dass jemand sich außerhalb meiner Vorstellungen entwickelt? Kann ich es aushalten, dass ein Kind vielleicht erst mit 9 Jahren das Interesse daran entdeckt, lesen zu lernen?
Ja.
Kann ich es aushalten, dass ein Kind vielleicht die ersten 5 Jahre in der Schule einfach eigentlich spielen will und draußen sein will und die Elemente wahrnehmen will und sich einfach spüren will und einfach nicht am Stuhl sitzen möchte und kognitiv und abstrakt lernen will? Kann ich es aushalten, dass ein Kind kein Interesse hat für Mathematik und bis auf die basalen Grundrechenarten einfach keinen Wunsch verspürt, da irgendwie tiefer zu gehen und weiterzugehen? Und kann ich sozusagen aushalten, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was Kinder und Jugendliche in der Zukunft brauchen, um mit dieser Gesellschaft, dieser Realität umzugehen, aber auch, um diese Gesellschaft, diese Realität weiterzuentwickeln? Weil im Moment versuchen wir ja über Schule mehr den Status quo zu erhalten. Was ist, wenn wir über Schule wache, neugierige, kritische Kinder und Jugendliche haben, die einfach sagen, hey, so wie ihr Alten das gemacht habt, irgendwie lange, lange Zeit, ist es einfach total absurd. Da spielen wir nicht mehr mit. Wir gehen nicht mehr in eure 9-to-5-Arbeitsjobs für irgendwie 1.600 Euro netto im Monat. Nein, danke, haben wir nicht mehr. Also ne, das ist ja, da ist so viel Unsicherheit drin, die wir aushalten müssen. Und ich glaube, das ist auch wieder etwas, was zurückspielt auf uns selbst. Also wenn ich zum Beispiel da merke, ich habe eine Limitierung und ich kann es nicht aushalten, dass jemand mit 9 Jahren erst lesen lernt, dann kann ich mich wieder fragen, was ist das Schwierige für mich da dran? Weil, ne, was ist eigentlich schwierig für mich da dran?
Was ist meine Angst?
Ja. Genau. Mhm. Und was ist vielleicht auch meine fehlende Erlaubnis? Und dann komme ich vielleicht drauf, dass ich jemand war in der Kindheit, der über Anpassung oder die über Anpassung und brav sein und irgendwie gut mitmachen in der Schule ganz viel Sicherheit und Wertschätzung generiert hat. Und auf der anderen Seite dann einfach viel von den inneren Impulsen, die vielleicht wilder waren und kreativer und nicht so gestreamlined, nicht gelebt habe. Und dann ist vielleicht da ein Schmerz. So, wie kann das sein, dass dieses Kind so viel Freiheit hat, die ich nicht hatte?
Ja.
Und dann geht es eigentlich um den eigenen Schmerz und da wieder hinzuschauen und zu sagen, okay, aber dann gebe ich mir diese Freiheit jetzt.
Ja, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass auch typischerweise, und ich gehöre auch dazu, die Leute Lehrer werden, die im System ganz gut klarkamen und die mit dieser Anpassung irgendwie gut zurechtkamen und auch vielleicht dafür Bestätigung gekriegt haben. Und dann ist es natürlich doppelt schwierig zu sagen, wieso, ich führ doch jetzt damit ein glückliches und zufriedenes Leben. Also will ich das auch, dass meine Schüler das lernen, weil damit werden sie gut durchkommen. Mhm. Und das heißt, es braucht dadurch, dass wir so auch eine gewisse Uniformität in der Lehrerschaft haben, die ich mir auch so wünsche, dass wir über Bord werfen können, längerfristig, ist es dann nochmal schwerer, aus diesen, so war es schon immer, rauszukommen. Und was ja immer wieder dann das Thema ist, ist, so, du hast es vorhin schon genannt, ein Curriculum, was uns irgendwie Druck macht, was wir umsetzen müssen, dann auch das Gefühl, demokratische Erziehung und Erziehung zur Freiheit und alles, das können alle noch mit, aber am Schluss soll schon ein guter Schulabschluss dabei rauskommen. Weißt du, das meine ich mit der Gretchenfrage, also unsere Freiräume irgendwie uns zu schaffen, ohne uns zu verkämpfen, ich glaube, das ist einfach die riesengroße Aufgabe, vor der wir stehen.
Ja, ja. Und ich glaube, wenn wir Schule wirklich neu denken, nämlich als diesen sicheren Ort, in dem die individuellen Potenziale der Kinder und Jugendlichen sich entfalten können, in dem sie lebendig lernen auf ihre Art und Weise, in dem sie begleitet sind, in dem auch all das, was sozusagen Konflikt macht und unangenehm ist und wo man gestresst ist und sich wohl unwohl fühlt, einen Raum hat und man das gemeinsam auch einfach anguckt und guckt, wie können wir auch sozusagen krisenhafte Situationen nutzen, um zu lernen, um zu wachsen und diese persönliche Entwicklung auch da eine große Rolle spielt. Dann, wenn wir uns das erlauben und dann sagen, okay, welche Formate die Schule jetzt hat, unterstützen das und welche Formate die Schule jetzt hat oder Strukturen und Prozesse die Schule jetzt hat, verhindern das, dann kommen wir ganz schnell drauf, dass relativ viel, was gerade so ein Status quo in Schule ist, dass relativ viel das verhindert und nicht unterstützt. Und wenn wir dann mutig sind und sagen, wir müssen uns dafür einsetzen, das loszulassen, zum Beispiel die Benotung, zum Beispiel Schulunterricht ab 8 Uhr, wo alle noch halb schlafen. Was sind wir, ja? Zum Beispiel dieser starke Fokus auf kognitive Wissensvermittlung, also der starke Fokus auf den Kopf. Wir lernen ja nicht nur mit dem Kopf, wir lernen mit allen Sinnen. Ja, mit allen Sinnen. Lernen ist eigentlich so was Sinnliches. Wenn wir uns das anschauen, dann merken wir, wie wir ganz viel Prozesse, Strukturen, Formate, die jetzt Schule ausmachen, loslassen würden und wie dafür neue und andere Formate, Prozesse, Strukturen entstehen würden. Das wäre eine andere Schule. Und das ist natürlich eine Ebene, die im System sehr, sehr schwer umzusetzen ist, weil man nicht die Hebel hat oder nicht an den Stellen sitzt, wo man diese Entscheidungen durchbringen kann. Das heißt, ich glaube, was es auch braucht, zuallererst, um dieses Bildungssystem auch in diesen, ne, die Evolution ist schon im vollkommenen Gange, aber die Strukturen sind immer noch von vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahrzehnten, dass man eine Lobby hat, dass man darüber spricht, dass man den öffentlichen Diskurs hat, dass man Worte dafür findet, Argumente dafür findet, wie Schule sein kann und wie Schule sozusagen ganz operativ gebaut ist. Also das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. dieser öffentliche Diskurs. Deswegen finde ich deinen Podcast so wichtig. Deswegen finde ich auch alles so wichtig, was die Margaret Rasfeld macht, weil die auch eine sehr große Präsenz hat in der Öffentlichkeit, was der Gerald Hüther macht. Und es ist wichtig, dass die Akteure und Akteurinnen, die in Schule sind, die wie du einfach so eine schöne Vision von Schule haben, dass auch diese ganzen Lehrer und Lehrerinnen ihre Stimme erheben und laut sind und einfach öffentlich dafür einstehen, was sie beobachten und was nicht funktioniert und wie es anders sein kann. Ich glaube, das ist wichtig.
Ja, vielen Dank. Das ist doch ein schöner Abschluss, Elisabeth. Ich danke dir dafür, für diese schönen Impulse und für deine Perspektive, auch so ein bisschen vom Außen und mit deiner reichen Erfahrung, die du mit Schule gemacht hast. Und ich hoffe, dass ich dann auch nochmal ermutigen kann, an diesem Hackathon teilzunehmen, der jetzt im Juni ja stattfindet. Weil das ist auch so eine Möglichkeit jetzt in der Situation, wo einfach viel Unsicherheit durch die Pandemiesituation in den Schulen ist, jetzt zu überlegen, okay, welche Hebel können wir jetzt verschieben, weil sie gerade einfach nicht mehr funktionieren. Ja, das glaube ich, ist jetzt im Moment auch eine Chance, wo wir als Lehrerinnen, Lehrer, Eltern einfach unsere Stimme erheben können und uns einbringen können, ganz punktuell. Genau, und einfach mit diesem Hintergrund und dieser Vision tatsächlich in jeden Tag zu gehen und immer wieder sich klarzumachen, die Beziehung und das, was ich eins zu eins leiste und gebe mit der einen Schülerin, dem einen Schüler, das ist das Wertvolle und das ist das, was es letztlich verändert.
Danke, liebe Katharina. Und danke für einfach diesen Raum, den du aufmachst. Du machst ja auch einen sicheren Raum auf, in dem man Schule anders denken kann. Und in dem du andere einlädst, zu reflektieren, wenn ich ehrlich bin, wie würde ich Schule weiterentwickeln und was ist meine Vision dazu. Und das finde ich so wichtig, weil so beginnt jede Veränderung, dass wir uns diese Räume geben, wo wir gemeinsam drüber nachdenken, wo wir es gemeinsam erfüllen, wo wir es gemeinsam visionieren und dann in dieser Ausrichtung bleiben, Tag für Tag. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz Wichtiges, was ich am Ende noch sagen möchte, was für uns alle gilt, ob wir in sehr stark strukturierten Systemen sind oder ob wir außerhalb dieser Systeme arbeiten, an einer Vision zu arbeiten, erfordert so viel Demut und dranbleiben und Geduld, Geduld, Geduld. Und es ist ein Spagat, die Vision in seinem Herzen für möglich zu halten und der Realität, wie sie nun mal ist, jeden Tag zu begegnen. Mhm. Und gleichzeitig lohnt es sich so sehr und ich bewundere einfach jeden Menschen, der diesen Weg geht, weil das sind einfach sagen in der Masse, es sind so viele unterschiedliche Menschen, die jeden Tag diesen Weg gehen, die was anders machen, die einen Unterschied machen. Und ich glaube, in dieser Gemeinschaft, wo man sich oft auch gar nicht kennt und gar nicht weiß, wer da alles noch unterwegs ist, machen wir einen Unterschied und bereiten auch einen größeren Wandel vor. Und deswegen habe ich einfach so eine große Dankbarkeit für alle, die sich einsetzen für eine Welt insgesamt, die uns dient und in deinem Fall und im Fall deiner Zuhörer und Zuhörerinnen für eine Schule, die uns dient, weil es einfach so wichtig ist, in diesen ersten Jahren einfach in dieser Welt so anzukommen, dass man weiß, dass man gewollt ist und dass es okay ist, wie man ist und dass man sich einbringen kann und dass man wichtig ist. Und ich glaube, dass da Schule einfach ein wichtiger Ort ist, der das entweder zumacht oder aufmacht. Deswegen einfach so viel Dankbarkeit für den Beruf des Lehrers und der Lehrerin.
Dankeschön.
Ich danke dir.
Ja, ich hoffe, dass dir das Interview gefallen hat, dass du etwas aus dem mitnehmen konntest, was Elisabeth uns erzählt hat. Und freue mich, wenn du noch bei ihrer Website vorbeischaust, elisabethhanke.com. Du kannst dich über Rock Your Life informieren auf deren Website und natürlich in Elisabeths Podcast Rock Your Life, der Podcast, reinhören, der ganz viele Tools und Impulse zur Potenzialentfaltung bietet. Nun wünsche ich allen eine ganz gute Woche und Ab nächstem Montag werden wir dann starten mit einer Reihe zur themenzentrierten Interaktion. Das ist ein Thema, was mir im Moment immer mehr ans Herz wächst, womit ich mich gerade viel auseinandersetze, da gerade eine Ausbildung mache. Und ich glaube, dass die TZI uns ganz, ganz viel tolle Hilfestellung und Inspiration und wirklich Handwerkszeug bietet, um auch in der Schule gut zusammenzuarbeiten. Und da möchte ich euch in den nächsten Folgen wie kleine Einführungen geben, mit denen ihr dann hoffentlich auch direkt in euren Alltag gehen könnt und davon profitieren könnt. Also, mach es gut, schau gerne bei Instagram vorbei, hinterlass eine Nachricht in den Kommentaren oder schreib mir persönlich. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Bis zum nächsten Mal.